Maria, Heimsuchung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Wort Heimsuchung hat ja in der deutschen Sprache, jedenfalls in unserer Zeit, einen negativen Beigeschmack. Wenn wir von Heimsuchung sprechen, dann bedeutet das eher etwas, was einem auferlegt ist, was eigentlich belastend ist. Ja, was vielleicht sogar eine Katastrophe sein kann. Maria-Heimsuchung, hier ist das Wort Heimsuchung in einem denkbar positiven Sinne gebraucht. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter dieser Bezeichnung Maria-Heimsuchung? Im Grunde genommen etwas ganz Banales. Der Engel ist zu der Jungfrau nach Nazareth gekommen und hat ihr angelegentlich dieses Besuches eben auch gesagt, dass ihre Verwandte Elisabeth bereits im 6. Monat sei und in ihrem Alter noch Mutter werde. Bei Gott ist eben kein Ding unmöglich. Und die Mutter Gottes gibt ja da auch ihre Einwilligung dem Engel. Ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe nach deinem Worte. Und heute setzt dann das Evangelium damit ein. In jeden Tagen, da eilte Maria dann über die Berge. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist da so feiernswert, möchte man sagen. Wenn wir auf das Evangelium und das Ereignis, das uns das Evangelium berichtet, von oben her drauf schauen, das ist ja immer die Optik, die für uns so wichtig wäre. Wenn Sie nämlich so auf etwas drauf schauen, wenn Sie so auf einen Wald schauen, da gucken Sie nur bis zur dritten Reihe der Bäume und dann ist alles zu. Sie bekommen einen Eindruck von dem Ganzen und seiner Bedeutung eben nur, wenn Sie gewissermaßen alles aus der Vogelperspektive sehen. Und wenn Sie von oben drauf schauen, da wird dann auch deutlich, weshalb im Rosenkranz, im zweiten Gesetz des freudenreichen Rosenkranzes, genau dieses heutige Festtagsereignis bedacht wird, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast, obwohl das auch zunächst eine ganz banale Aussage ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heutige Festtagsereignis ist sozusagen vom Geist Gottes inspiriert und durch den Geist Gottes gestaltet. Wir reden ja so gern von Gestalten. Der Geist Gottes gestaltet. Und er gestaltet eben auch diesen Besuch Mariens bei ihrer Verwandten Elisabeth. Und das ist nicht irgendwie Zufall, sondern der Heilige Geist verbindet damit natürlich auch eine Absicht. Der hat schon seine Gründe, warum er die Jungfrau von Nazareth und werdende Mutter inspiriert, sage ich einmal, jetzt zu ihrer Verwandten Elisabeth zu gehen, von der sie durch den Engel gehört hat, dass auch sie ein Kind erwarte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, menschlich ist die Mutter Gottes voller Freude über die Empfängnis des Wortes Gottes. Aber das ist alles geistgesteuert. Sie ist die Braut des Heiligen Geistes. Sie hat in der Kraft des Heiligen Geistes das ewige Wort in ihrem Schoß empfangen. Und so trägt sie nun dieses Wort Gottes in ihrem Schoß zu ihrer Verwandten Elisabeth. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Jungfrau scheint es in einem gewissen Sinn auch nicht mehr auszuhalten. Sozusagen werdende Mutter Gottes zu sein und das nur für sich zu behalten. Sie trägt das, den ewigen Sohn Gottes in ihrem Schoß, und dieser ewige Sohn Gottes wird für die Menschen geboren. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist das Heil der Welt, das einzige Heil, der einzige Erlöser, der einzige Retter dieser Welt und der Menschen. Und er muss der Welt bekannt gemacht werden. Und sie bringt in ihrem Besuch bereits das ewige Wort zu ihrer Verwandten Elisabeth. Mehr noch, es scheint noch viel bedeutsamer zu sein, die Begegnung der beiden noch ungeborenen Kinder, nämlich des Jesuskindes, des ewigen Wortes Gottes und des Täufers im Schoß der Elisabeth. Dahinter tritt beinahe der eigentliche Besuch, der sichtbare Besuch der Jungfrau von Nazareth bei Elisabeth ein wenig in den Hintergrund. Sie machen beispielsweise eher so den Eindruck von, fast könnte man sagen, Statisten. Das Eigentliche passiert dann zwischen den beiden Kindern. Aber zunächst einmal noch der Gedanke, dass die Mutter Gottes ihr Kind sozusagen hinausträgt, mit ihrer Verwandten, aber damit auch schon mit anderen Menschen, ganz am Anfang schon ihrer Schwangerschaft in Berührung bringen will. Das ist ein missionarisches Geschehen. Und liebe Brüder und Schwestern im Herrn, können wir das auf uns beziehen, dieses Verhalten der Mutter Gottes? Könnten wir das auf uns beziehen? Der Gedanke kommt uns eigentlich kaum und zeigt uns deswegen auch, wie bewusst oder wie wenig bewusst wir eigentlich die religiösen Riten vollziehen, wie wenig bewusst eigentlich diese Bedeutung ist und die Konsequenz all dessen, die sich daraus ergeben müsste, uns bewusst ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir von der Kommunionbank kommen, was ist denn dann? Da sind wir halt zur Kommunion gegangen. Ich sage das mal ja so ganz auf flapsig. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das kann doch nicht sein. Wen empfangen wir denn an der Kommunionbank? Wir empfangen doch leibhaftig mit Leib und Seele, Fleisch und Blut, wahrer Gottheit und wahrer Menschheit, Jesus Christus. Wir empfangen Gott an der Kommunionbank und reden so banal, man hat zur Kommunion gegangen, da geht man halt zur Kommunion und naja, das gehört sich eben, das gehört halt so dazu, ne? Das ist so ein bisschen Zubehör. Lassen Sie mich mal gerade so flapsig sagen, ich will das keinem unterstellen. Aber wir müssen uns hüten vor solchen banalen Vorstellungen. Das ist im Höchstmaß anspruchsvoll. Wir tragen in einer analogen Weise den Herrn genauso im Herzen wie die Mutter Gottes nach dem Besuch des Engels bei ihr, das ewige Wort Gottes unter ihrem Herzen, natürlich auch in ihrem Herzen, aber jetzt mal von der Schwangerschaft her geredet, unter ihrem Herzen getragen hat und sie geht hinaus. Das ist nichts für sie Privates. Privates Christsein gibt es nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich kann das nur deutlich immer wieder sagen. Das ist einfach, privates Christentum wäre die Kastration von Christentum. Das Christentum will in uns und durch uns leben. Der Herr will in uns und durch uns wirken. Das bedeutet also Verpflichtung, eine Art missionarischer Verpflichtung, wenn wir von der Kommunionbank kommen. Ite missa est. Das heißt, das geht einfach hin in Frieden. Das ist ja so ein abklatschen nur noch im Deutschen, sondern jetzt ist Aussendung. Das, was ihr hier gefeiert habt, das, was ihr hier empfangen habt, das ist nicht euer Privatbesitz, wo ihr euch allein so für euch im Stillen hinein freuen könnt, sondern das ist Verpflichtung, das muss nach draußen hin wirken, das muss nach außen hinausstrahlen. Das sind Dinge, die praktisch viel zu wenig, wenn nicht überhaupt bewusst sind. Die Mutter Gottes spürt das, sie ist Braut des Heiligen Geistes und ganz und gar vom Heiligen Geist geführt. Sie kehrt sozusagen auch nach der Empfängnis des ewigen Wortes nicht etwa zur Tagesordnung zurück. Ich sage das auch ganz bewusst im Hinblick auf die Menschen, auf die Christen überhaupt. Wir gehen in die Kirche und wann die Kirche aus ist, Tagesordnung. Was bedeutet das? Das heißt, irgendwo wirkt das nicht richtig nach. Das klingt nicht nach. Das hat sozusagen dann, die Heilige Messe hat dann keinen Nachgeschmack, sage ich einmal. Und das müsste sie haben. Sie müsste nachklingen. Sie müsste durch uns als Resonanzkörper in die Welt hinausklingen. Das wäre eben auch ein wichtiges Glaubenszeugnis. Man ist nicht Christ für sich privat, sondern ich und mein Herrgott, das geht nicht. Und jetzt kommt es dann zu der Begegnung mit der Elisabeth. Sie begrüßen sich, aber da ist noch eine ganz andere Begrüßung wirksam, nämlich die Begrüßung der beiden ungeborenen Kinder. Selig ist die, so preist sie sofort und erkennt im Heiligen Geist, was da geschehen ist, diese Elisabeth. Selig ist die, die geglaubt hat, dass ich an ihr erfüllen werde, was ihr der Herr verheißen und gesagt hat. Wie kommt sie denn darauf? Im Heiligen Geist sprudelt sie das heraus. Sie ist ja scheinbar gar nicht ihrer Worte mächtig. Aber das, was sie sagt, das ist so wahr, wie es überhaupt nur wahr sein kann. Und sie bekennt, als dein Gruß an mein Ohr drang, da hüpfte das Kind, der Täufer, in ihrem Schoß vor Begeisterung, vor Jubel. Und damit wird auch offenbar, dass sie selbst den Erlöser in ihrem Schoß trägt, Maria. Und der Täufer selbst empfängt hier, wir haben es ja vor wenigen Tagen, 24. oder in diesem Jahr am 23. Juni, das war am letzten Donnerstag, vorgestern, vor einer Woche, haben wir es ja gehört, dass er schon im Mutterschoß berufen ist. Berufen vom Herrn, von diesem ungeborenen, als Menschen ungeborenen, ewigen Wort Gottes. Und er ist schon geheiligt mit durch diese Begegnung. Auch das ein ganz wichtiger Sinn und Zweck des Handelns des Heiligen Geistes, der, ich sage es noch einmal, dieses ganze Festtagsereignis, das wir heute feiern, gestaltet. Es ist in einem gewissen Sinn ein Wirken des Heiligen Geistes und weniger ein Wirken der Mutter Gottes oder auch der Elisabeth, weil alles sozusagen vom Heiligen Geist gesteuert oder inspiriert ist und koordiniert ist und befruchtet ist und belebt ist und erleuchtet ist und geführt ist. Es ist schon eine große Tiefe, die uns dieser Festtag zumutet. Wir müssen immer wieder loskommen von dem Oberflächlichen, von dem Banalen. Da könnte man höchstens sagen, na ja, die Mutter Gottes hat sich gefreut, da ist sie da mal hingegangen, sie ist ja vielleicht nichts anderes eingefallen, das Wetter war auch schön, also ich sage, ich gehe mal dahin, ich habe das jetzt gerade vom Engel gehört. Dann ist alles entleert, da ist das Fest sinnentleert. Bleiben wir nie an der Oberfläche, bleiben wir nie im Banalen, denn in den Banalen berichten der Heiligen Schrift, und der gibt es bestimmt sehr viele, geht es um geistliche Inhalte, die eine ganz große Tiefe haben und sich dann manchmal eben auch nur banal manifestieren. Selig ist die, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Elisabeth bekennt damit auch eine wichtige Botschaft für uns von Seiten der werdenden Mutter des Täufers, dass sich alles nur dem Glauben verdankt. Denn nur wenn der Mensch glaubt, die Karte und den Joker seines Lebens ganz auf den lieben Gott setzt, dann hat Gott auch Raum, wirken zu können. Und diese Möglichkeit nimmt Gott wahr. Dass die Mutter Gottes so zweifelsfrei, so, fast hätte ich gesagt, makellos, so integer glauben kann, ohne dass das irgendwie angekratzt wäre von Irrtümern oder Zweifel oder sowas, sondern sich einfach hingeben kann. Das ist schon ein Werk des lieben Gottes, dieser vollkommene Glaube, dem sie sich allerdings auch öffnet. Gott kann da nicht wirken, wo der Mensch zumacht. Und genau das tut die Mutter Gottes nicht. Allerdings auch in der Gnade Gottes. Selig ist die, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Alles, was du bist, Maria, das bist du durch deinen Glauben und aufgrund deines Glaubens. Weshalb Gott das aus dir machen konnte, was er dann gemacht hat, und das hat eben schon zu tun, dass sie so glauben kann, weil sie die unbefleckt Empfangene ist, weil sie nie weil ihre Integrität niemals auch nur im allergeringsten verletzt war. Das ist ein Werk des lieben Gottes. Die Mutter Gottes in allem, was sie ist, ist das Kunstwerk Gottes schlechthin. Und das bringt jetzt die Mutter Gottes als Reaktion auch zum Ausdruck. Die Elisabeth preist sie um ihres Glaubens, und wie reagiert die Mutter Gottes darauf? Die sagt nicht, oh, rede mir nicht davon. Es ist mir ja peinlich, was du da sagst. Entschuldigung, wenn ich das so... So rede ja die Leute in dieser falschen Demut. Ne? Man muss ja jetzt den Demütigen spielen. Nee. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Und darum preist mich selig alle Geschlechter. Ja, ich bin groß, so groß, dass mich alle Geschlechter selig preisen. Aber das ist nicht mein Verdienst, sondern ist ausschließliches Verdienst des lieben Gottes. Da dass ich so groß bin, dass ich diese einzigartige Stellung habe in der Heilsgeschichte, in der Menschheitsgeschichte überhaupt, die unwiederholbar ist. Und ich sage es jetzt mal mit einem nicht gerade sehr glücklichen Wort, konkurrenzlos dastehe unter den Menschen. Ich als die Mutter Gottes, das ist nicht mein Verdienst. Da brauchst du mir nicht zu lobhudeln, das kannst du alles sparen. Die Mutter Gottes ist sozusagen wie ein Reflektor, der das Lob der Elisabeth sofort reflektiert auf den lieben Gott. Nicht ich preise, du musst den lieben Gott preisen, von dem kommt alles her. Das ist echte Demut, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und was sagt uns das auch noch? Liebe Brüder und Schwestern, die Leute wollen doch all groß sein. Ne? Die wollen doch all was gelten. Die wollen doch all irgendwie gut dastehen. Das ist dann natürlich der falsche Stolz. Ich könnte ja etwas provokant sagen, der liebe Gott will, dass ich groß werde. Der liebe Gott will, dass sie groß sind. Aber du wirst nur so groß, wie du dem lieben Gott glaubst und ihm damit Kapazität und Raum gibst, dass er dich groß machen kann. Aus dir selbst wirst du nicht groß. Du bist ein Wicht aus dir selbst. Bilde dir doch nichts ein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese ganze Zurschaustellung in der Öffentlichkeit, wer da was da ist und wie groß und was, das ist doch einfach nur noch lächerlich sowas. Kindisch, unreif und vor allen Dingen nicht der Wahrheit entsprechend. Der, der wirklich groß ist, ist nur der, der in den Augen Gottes groß ist. Und nur der kann groß sein, den Gott groß gemacht hat. Und nur den kann Gott groß machen, der selbst absolut demütig ist und von sich und seinem Ego und all dem ganzen Kram, auch dem Ansehen der Welt und den anderen Leuten, völlig absieht. Der das überhaupt nicht braucht. Der das gar nicht will, dem das eine Last ist, dem das verabscheuungswürdig ist geradezu, diese Lobhudelei anderer Leute, weil er weiß, ich werde nicht groß und erlange keine Bedeutung durch die anderen Leute, sondern wenn überhaupt und auch nur in dem Maße ich glaube, durch den Herrn. Nur diese Freiheit müsste man mal haben. Ne? Diese Freiheit zu sagen, was ich vor der Welt gelte, ist mir doch sowas von egal. Was ich bei den Leuten gelte, ist mir doch sowas von egal, kann ich mir noch kein Streichholz dafür kaufen. Mir ist nur wichtig, dass der liebe Gott mit mir zufrieden ist, ja, dass der liebe Gott an mir seine Freude hat. Das ist das Einzige, was mir wichtig sein soll. Und das ist genau das, der Punkt, der die Mutter Gottes groß gemacht hat. Sie lebt nur von ihm her, nur auf ihn hin. Und damit hat Gott dann auch die Möglichkeit, sie groß zu machen und sie zu alledem zu machen, was sie dann ist. Denn was sie ist sie nicht durch sich selbst, ist sie auch nicht durch eine überfromme Verehrung von Leuten, sondern ist sie ausschließlich durch ihren Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes. Das sind wichtige Zusammenhänge eigentlich. Und das wird dann im Magnificat, das ist ja dieser Lobpreis, in den die Mutter Gottes ausbricht, dann auch von ihr noch deutlich ausgesprochen. Denn die Mächtigen stürzt er vom Thron und erhöht die Niedrigen. Das sind nicht einfach die, die die Welt niedrig gemacht haben, sondern die, die sich selbst abgestorben sind, die ihrem Ego abgestorben sind, die ihrem Ich abgestorben sind und ihren Begierden, was bei den Leuten gelten zu wollen. Das sind die Armen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Die Hungernden, das Magnificat könnte man auch durchaus im Lichte der Bergpredigt einmal meditieren. Das sind die, die nach dem Hungern, nach dem Übernatürlichen, die nach Gott hungern. Und die Reichen sind die, die mit der Welt absolut zufrieden sind. Wir müssen deswegen arm sein. Arm sein von uns, arm sein von der Welt. Hungern nach dem Himmel, hungern nach den ewigen, unvergänglichen, unsterblichen Gütern. Das ist das, was die Mutter Gottes ja in diesem wunderbaren Lobpreis des Magnificat dann auch zu ausdrücken. Er stürzt die Mächtigen vom Thron, die Mächtigen, die die anderen unterdrücken, die nur deswegen Macht haben, weil sie stärker sind als die anderen und durch ihre größere Stärke die anderen sozusagen in den Boden stampfen. Oder zumindest also nicht hochkommen lassen. Und dann diese Prophetie, nimmt sich seines Volkes Israel an und denkt an sein Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Dieses Erbarmen ist die Selbstentäußerung Gottes dann. Das ist das Geheimnis des Christentums. Wir sind erlöst, weil er sich entäußert hat, weil er sozusagen seine immerwährende wahre Gottheit ausgeblendet hat vor uns. Und ein Knecht geworden ist, wie ein Sklave und den Menschen gleich. Und das gilt für die Magd des Herrn ebenso. Für ihre ganze Begleitung des Herrn dann auch. Sie können sagen, neuer Adam, Christus, neue Eva, seine Mutter. Sie können aber auch sagen, es korrespondiert auch der Knecht, der Gottesknecht mit der Gottesmagd. Ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe nach deinen Worten. So wirken sie zusammen das Heil und die Erlösung der Welt und der Menschheit, der Knecht und die Magd. Ah, ist das wunderbar, liebe Brüder und Schwestern, könnte ich ins Schwärmen kommen. Ich will Ihnen auch ein bisschen Geschmack machen auf das. Es gibt nichts Schöneres als die katholische Botschaft. Amen.